ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da ist heute das Thema: Wettlauf um die Arktis. Droht ein kalter Krieg im Eis? Am Mikrofon Gregor Papsch. Präsident Donald Trump will Grönland kaufen. Klingt erstmal absurd, aber dahinter steckt natürlich Kalkül. Die Arktis wird wirtschaftlich und geopolitisch immer wichtiger. Allein unter dem grönländischen Eis lagern riesige Vorkommen an Öl und Gas, aber auch seltenen Erden, die Schätzungen zufolge ausreichen, 150 Jahre lang den weltweiten Bedarf zu decken. So viel zu den Dimensionen. Der Klimawandel macht es möglich, das Eis schmilzt und verheißt neue Schiffsrouten, Bauprojekte, Militärbasen. Und ja, deswegen weckt die Arktis Begehrlichkeiten, nicht nur in den USA. Russland rüstet dort seit Jahren massiv auf. Europa und die NATO verstärken ihre Militärpräsenz. Und längst kreuzen chinesische Schiffe durchs Polarmeer. Wird die Arktis zur neuen Krisenregion? Darüber sprechen wir heute. Und wir, das sind Dr. Volker Rachold, Leiter des Deutschen Arktisbüros am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Bei uns ist auch Dr. Dorothea Wehrmann. Sie ist Sozialwissenschaftlerin am, ich übersetze das mal, Deutschen Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit, kurz EIDOS, in Bonn. Und zugeschaltet aus Oslo begrüße ich den Politikwissenschaftler Dr. Tobias Etzold. Er arbeitet dort für das norwegische Institut für internationale Beziehungen. Die erste Frage geht aber an Sie, Herr Rachold. Mit dem Klimawandel wachsen die Begehrlichkeiten in der arktischen Region. Drohen damit langfristig auch mehr Konflikte?
Ich würde nicht sagen Konflikte. Wir sehen die Entwicklung schon seit längerer Zeit eigentlich. Das hat schon angefangen 2007, 2009, als man merkte, wie das vor allem das Meereis in der Arktis zurückgeht und natürlich dadurch Rohstoffe, die in der Arktis lagern, leichter erreichbar sind und auch Schifffahrtsrouten befahrbar werden. Das ist also kein ganz neues Thema. Nun jetzt ist natürlich durch die Idee von Donald Trump, Grönland haben zu wollen, das nochmal wieder ganz hochgekocht.
Frau Wehrmann, ich habe gelernt, die Erderwärmung in der Arktis schreitet 2 bis 3 Mal, manchmal lese ich sogar 4 Mal, schneller voran als im Rest der Welt. Heizt sich der Konflikt um Besitz und Erschließung der Region ebenso schnell auf?
Dem würde ich widersprechen. Also zum einen ist das richtig, die Erderwärmung ist massiv bemerkbar in den Arktisregionen und hat unterschiedlichste Auswirkungen in den Regionen. Das möchte ich hier auch betonen. Wir reden hier von den Arktisregionen im Plural. Die nordamerikanische Arktis, die russische Arktis und die europäische Arktis unterscheiden sich sehr deutlich. Und da ist ein sehr differenzierter Blick sehr wichtig, auch was innerstaatliche und zwischenstaatliche Konflikte anbelangt.
Herr Etzold, auf der Münchner Sicherheitskonferenz konnten wir vergangene Woche erleben, die Trump-Regierung will offenbar ernst machen mit dem Komplettumbau der internationalen Beziehungen. Da ist Europa für die USA nur noch ein Nebenschauplatz. Wie muss man Trumps Grönland-Ambitionen aus der europäischen Perspektive einordnen? Worauf muss sich Europa dort einstellen?
Ich denke, dass wenn man jetzt sich die letzten Tage und Wochen betrachtet und speziell die Reden amerikanischer Vertreter auf der Münchner Sicherheitskonferenz, passt tatsächlich das Ansinnen von Trump Grönland zu was immer kaufen oder zu übernehmen irgendwie ins Bild dieses neuen Ansinnens praktisch. Und ja, das könnte durchaus auch mit zur Folge haben, dass die Europäer übergangen werden, auch in dieser Frage.
Herr Rachold, die Situation in den arktischen Regionen ist eine andere, ist angespannter seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Seither herrscht eine Art neuer kalter Krieg zwischen Ost und West. Sie haben vorhin gesagt, von Konflikten würden Sie noch nicht unbedingt sprechen. Andererseits haben Sie unlängst in einem Dossier zum Wettstreit um die Sicherheitslage in der Polarmeerregion geschrieben, Zitat: Eine besondere Gefahr bietet eine ungewollte Eskalation und die fehlende Kommunikation zwischen Russland und den anderen Arktisstaaten erhöht diese Gefahr signifikant. Zitat Ende. Was meinen Sie?
Na, ich meine, durch den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ist die Kooperation in der Arktis, die eigentlich historisch gesehen immer sehr, sehr gut funktionierte, natürlich ziemlich stark, man kann fast sagen, zusammengebrochen. Das ist sowohl die wissenschaftliche Kooperation, was natürlich ein großes Problem ist für die Wissenschaft, aber auch die politische Kooperation. Insbesondere natürlich der Arktische Rat, der für die Anrainerstaaten ein ganz wichtiges Gremium ist. Der Rat hat unmittelbar nach dem Angriff auf die Ukraine seine Arbeiten komplett eingestellt und jetzt unter norwegischem Vorsitz langsam wieder hochgefahren, sodass die Arbeitsgruppen zumindest wieder arbeiten. Aber auf politischer Ebene ist dieser Dialog nach wie vor sehr, sehr schwierig. Und von daher ist das ein Problem, natürlich.
Also ich finde, es ist wichtig, dass diese Entwicklung in der Arktisregion aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet werden und da vor allem auch der wiederkehrende und sich neu auferlegende Geopolitisierungstrend sehr kritisch einbezogen wird. Also wir beobachten zwar die zunehmende Dominanz von geopolitischen Interessen über globalen Kooperationsprozessen, das heißt also die Politik, insbesondere die Sicherheits- und Wirtschaftspolitik, wird von geostrategischen Erwägungen dominiert, aber hier liegt ja eigentlich die größte Gefahr. Der Fokus auf die Trump-Administration und die Angst vor militärischen Auseinandersetzungen in den Arktisregionen führt oft dazu, dass die drängendste Herausforderung dieser Zeit, nämlich die Klimakatastrophe, an Bedeutung verliert und dadurch an wichtigen Stellschrauben zur Verminderung der Auswirkungen der Klimakatastrophe nicht gedreht und unumkehrbare Veränderungsprozesse sich fortsetzen. Und da muss eigentlich gegengewirkt werden und es müssen Kanäle belebt werden, um Kooperationen wieder zu ermöglichen, die nicht abgebrochen sind, aber die einfach in ihrer Qualität anders sind, als das noch vor Februar 2022 und auch vor 2014 der Fall gewesen ist.
Sehen Sie das auch, Herr Ezold, als so einen Geopolitisierungstrend, wie Frau Wehrmann eben sagte?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man doch schon auch bereits vor 2022, vor Russlands Überfall der Ukraine, beobachten. Desto wichtiger ist es, in irgendeiner Form, soweit das möglich ist, die Gesprächskanäle offen zu lassen. Und ich denke, in der Arktis und im arktischen Fall ist das zumindest zu einem gewissen Grad gelungen. Das ist auf der einen Seite völlig richtig, dass die Norweger, als sie im Mai 2023 den Vorsitz des Arktischen Rates übernommen haben, gesagt haben, wir wollen nach wie vor keine politischen Kontakte mit Russland. Damit hätte man sich auch unglaubwürdig gemacht, wenn man praktisch mehr oder weniger ignoriert hätte, was in der Ukraine geschieht und einfach gesagt hätte, wir machen so weiter wie vorher. Aber zumindest ein Mindestmaß an technischer und funktionaler Kooperation aufrechtzuerhalten oder zumindest wieder anzuleiern, um gerade die bereits angesprochene große Herausforderung des Klimawandels in irgendeiner Form zu begegnen. Denn man ist tatsächlich bei der Beobachtung, und das weiß Volker Rauch noch besser als ich, wirklich darauf angewiesen, auch Daten aus Russland zu bekommen, um das Gesamtbild der Eisschmelze und der Veränderungen in der Arktis durch den Klimawandel besser im Blick zu haben.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn Sie sich die Karte angucken, da sehen Sie, dass fast die Hälfte der Arktis ist Russland. Mhm. Und natürlich durch den Abbruch der wissenschaftlichen Kooperation haben wir natürlich Schwierigkeiten. Wir können da nicht mehr hin. Und wir haben auch Schwierigkeiten, die Daten zu bekommen, die wir natürlich brauchen, wenn wir die Arktis wirklich zirkumarktisch betrachten wollen. Das ist ein großes Thema in der Wissenschaft, wo auch viel darüber diskutiert wird, wie man das angehen kann. Gerade so auch vor dem Hintergrund, dass wir ja nun planen, 2032, 2033 das nächste große internationale Polarjahr zu veranstalten, was natürlich internationale Kooperation bedeuten soll. Und wie das ohne die Beteiligung von Russland ausgehen oder funktionieren sollte, ist bisher noch ein großes Fragezeichen.
Wir reden gleich noch über die Arktis insgesamt, über die arktischen Regionen. Aber lassen wir uns kurz noch über Grönland sprechen. Eins hat ja US-Präsident Trump erreicht. Grönland ist quasi über Nacht ins Zentrum einer geostrategischen Debatte gerückt. Was macht Grönland so interessant? Ein paar Fakten vielleicht gerade mal. Größte Insel der Welt, 2,1 Millionen Quadratkilometer, aber nur ganze 57.000 Einwohner. Grönland seit dem 18. Jahrhundert dänische Kolonie, seit 1979 autonom, seit 2009 auch in Sicherheitsfragen unabhängig. Herr Rachold, was macht Grönland strategisch und geopolitisch so wertvoll? Konkret, was bringt es demjenigen, der Grönland kontrolliert, was Präsident Trump ja unbedingt will?
Ja, es sind zwei Sachen, die Sie angesprochen haben. Zum einen natürlich die Ressourcen, die in Grönland lagern. Da ist es vor allen Dingen seltene Erden, an die man denkt. Dann aber auch die Position einfach, die zentrale Position in der Arktis zwischen, sagen wir, USA und Russland. Und diese strategische Bedeutung war immer schon wichtig. Auch schon im Kalten Krieg war Grönland wichtig. Was man jetzt natürlich so ein bisschen sehen muss, ist, wie Donald Trump das angeht. Und da muss man, glaube ich, seinen Hintergrund sehen als Immobilienmakler. Mhm. Ich würde auch Grönland gar nicht so jetzt nur als Einzelfall nehmen. Das geht ja zusammen mit seinen Ambitionen, Panama-Kanal und Kanada. Das Ganze ist, glaube ich, insgesamt zu sehen. Wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, so einfach geht das nicht. Es gibt natürlich völkerrechtliche Regelungen, wem Grönland gehört und wer über Grönland verhandeln darf. Und das ist auch nicht nur Dänemark, das ist auch Grönland selber, weil die eigenständig haben, das selber zu entscheiden.
Mhm. Nur um das nochmal zu klären, ne? Die USA und ich glaube nur die Amerikaner haben auf Grönland eine Militärbasis schon seit den 50er Jahren. Herr Etzold, wie kommt das?
Das hat mit der Nähe zu tun, dadurch, dass auch im Kalten Krieg Grönland bereits eine wichtige strategische Funktion praktisch zwischen den beiden Blöcken gelegen hatte und die Amerikaner damals auch schon zusammengearbeitet haben mit Dänemark innerhalb der NATO und dadurch auch auf Grönland eine wichtige Basis errichtet haben, die dann nach Ende des Kalten Krieges erstmal stillgelegt wurde, aber jetzt wiederbelebt wurde. Und, und in gewisser Weise zeigt das, dass die USA ja bereits Zugang hat auf die Insel und auch eng Zusammenarbeit mit der Insel. Und diese Zusammenarbeit ist auch durchaus gewünscht, sowohl von dänischer und auch von grönländischer Seite. Aber Trump will offensichtlich mehr. Trump will die totale Kontrolle darüber haben.
Also ich würde hier gerne einmal einhaken, wenn ich darf, Herr Papsch. Ich finde, es ist sehr wichtig, da vorsichtig zu sein in der Art und Weise, wie diese Diskussion repräsentiert wird. Also zum einen diese Kauflust von Trump, der Appetit auf Grönland wird es auch manchmal, so heißt es manchmal in den Medien, das sind ja auch sehr reißerische Beschreibungen. Mhm. Und natürlich ist Trump als Präsident der Vereinigten Staaten zweifelsfrei sehr mächtig, aber auch der Präsident der USA kann nicht einfach Länder kaufen. Und Trump und der Politikapparat der USA ist auch nicht mit Putin und Russland gleichzusetzen. Also da muss man schon sehr genau hinschauen. Mhm. Und zudem würde ich gerne betonen, dass Grönland kein weißer, unbewohnter Fleck ist. Also auch wenn die große Eismasse, die Grönland überdeckt, das anmuten lässt, sondern da leben eben auch 56.000 Menschen. Volker Rachold hat es eben schon angesprochen. Diese Menschen haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Völkerrechtlich ist völlig klar, dass nur die GrönländerInnen darüber entscheiden, ob sie unabhängig oder zu Dänemark oder zu einem anderen Land gehören möchten. Und oft wird in dieser Diskussion um Grönland eben leider nicht mit den GrönländerInnen gesprochen. Und wiederholt wurde dort seitens der grönländischen Regierung betont, dass Grönland nicht zum Verkauf steht. Und in den jüngsten Umfragen haben sich auch 85% der grönländischen Bevölkerung dafür ausgesprochen, dass sie nicht zu den USA gehören möchten. Also das heißt, wenn die USA Grönland kaufen wollen, gäbe es erhebliche Widerstände aus der Bevölkerung. Und das kann auch Donald Trump nicht einfach so ändern.
Das sind genau die Zahlen. Deswegen, angesichts dieser Lage, ist ja auch die Parlamentswahl in Grönland auf den 11. März vorgezogen worden. Ministerpräsident Egede hat ausgeschlossen, dass die Insel verkauft wird. Was soll denn da am 11. März jetzt beschlossen werden?
Es wird wahrscheinlich ein deutliches Votum geben für eine Unabhängigkeit Grönlands. Bislang ist bereits eine Mehrheit der Grönländer und Grönländerinnen für eine Unabhängigkeit, also von Dänemark. Und aufgrund dieses Unabhängigkeitswunsches von Dänemark, man fühlte sich von Dänemark nicht immer gut behandelt. Es gab dort einige Konflikte in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und man möchte weg und man möchte sich deswegen auch nicht gleich in eine neue Abhängigkeit geben. Und das ist auch mit dem Grund, warum man ganz klar dagegen ist, zu den USA zu gehören. Und das wird bei den Wahlen bestätigt werden. Unklar ist noch der Zeitpunkt, wann wird Grönland überhaupt in der Lage sein, ein eigenständiges Leben als Land zu führen. Wann ist es auch finanziell, wirtschaftlich unabhängig? Das ist im Moment eben noch nicht der Fall. Man hängt praktisch noch am dänischen Tropfen. Man muss erst eine differenzierte Wirtschaft aufbauen, um überhaupt wirtschaftlich überleben zu können. Aber auch aus diesem Grund ist man, auch wenn man nicht zu den USA dazugehören will, und das hat Ministerpräsident Egede ganz klar mehrfach gesagt, wir sind nicht amerikanisch, wir sind nicht dänisch, wir sind grönländisch, ist man einer engen Zusammenarbeit mit den USA, aber auch mit anderen Ländern überhaupt nicht abgeneigt. Im Gegenteil, man wünscht sich auch mehr Investitionen von Seiten dieser Länder, um zum Beispiel Rohstoffe im eigenen Land heben zu können.
Stichwort Rohstoffe, Herr Rachold, also nicht nur geostrategisch, Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, ist Grönland interessant, sondern vor allem wirtschaftlich. Eine Schatzinsel, wie erschlossen ist diese Insel denn jetzt schon? Wird das schon abgebaut?
Das ist auch innerhalb von Grönland ein großes Thema. Ich meine, die gegenwärtige Regierung hat sich ja klar dagegen ausgesprochen, diese Rohstoffe massiv auszubeuten. Da ist der Umweltschutz für die Grönländer ein größeres Thema. Und von daher ist es auch gar nicht so einfach. Wie gesagt, also die letztliche Entscheidung, die haben die Grönländer selber. Ja, und von daher ist auch die Frage, Grönland kaufen, von wem Grönland kaufen? Die müssen sich selber verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren sollte. Ja. Also das ist alles natürlich eine Sache, die ist Ich denke immer auch so ein Schnellschuss einfach, der groß, ohne große Überlegungen einfach so rausgehauen wird von Donald Trump, ohne sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, was halt die Konsequenzen sein könnten. Und das wird natürlich dann in den Medien sehr, sehr stark und sehr, sehr hoch gelistet. Im Endeffekt, denke ich mal, ist das eine Sache, die wirklich Grönland entscheidet. Und von daher ist das, glaube ich, noch kein so großes Thema.
Frau Wehrmann, der Klimawandel, sagten Sie vorhin, kommt bei all dem zu kurz, der Klimaschutz vielmehr. Wie verändert denn der Klimawandel Grönland und vor allen Dingen wie schnell?
Also ich würde gerne nochmal gerade auf meine Vorredner auch eingehen wollen und dann die Frage mit beantworten. Also zum einen diese Umweltfragen, die sind ja sehr präsent im grönländischen Wahlkampf auch zurzeit. Das heißt, der Klimawandel ist im Bewusstsein der Menschen sehr, sehr präsent, sehr vorhanden. Grönländische Eisschmelze ist auch sehr sichtbar und erlebbar in der Lebensrealität der Menschen, die dort leben. Vielleicht nochmal kurz zu den Bodenschätzen, die in Grönland liegen. Es gibt da auch vertragliche Vereinbarungen. Also zurzeit ist es so, dass die Ressourcen, die abgebaut werden, wenn der Bergbau in Grönland mehr als 10 Millionen US-Dollar überschreitet, dann geht die Hälfte aller Einnahmen an Dänemark. Und deshalb ist es im ureigenen Interesse der GrönländerInnen, diese Ressourcen nicht über diesen Bereich abzubauen, denn die sind natürlich nur einmal abbaubar und dann sind die Gewinne weg, solange Grönland eben nicht unabhängig ist. Das, was Herr Etzold eben sagte, ist ganz wichtig, dass, obwohl es eben diese Unabhängigkeitsbestrebungen gibt, da auch eine sehr starke Angst des wirtschaftlichen Zusammenbruchs mit einhergeht, weil derzeit Grönland 600 Millionen Euro jährlich aus Kopenhagen erhält und wenn diese Mittel aus Dänemark nicht mehr fließen und sich die grönländische Wirtschaft nicht diversifiziert hat, ist das ein Riesenproblem. Denn Grönland lebt zu 90% vom Fischfang und das ist eine Ressource, die nicht weiter ausgebaut werden kann. Somit kann sich Grönland bisher die Unabhängigkeit noch gar nicht leisten. Mhm. Das vielleicht erstmal dazu. Und ein zweiter Punkt, weil Sie eben von dem Klimawandel sprachen, also die GrönländerInnen leben sehr verteilt. Es ist eine Remote Region, also es konzentriert sich ein großer Bevölkerungsteil in Nuuk, aber es sind viele kleine Gemeinschaften, die in Grönland verteilt leben. Es gibt in Südgrönland Lagerstätten von Rohstoffen, der nicht vom Eis bedeckt ist, aber dort wird Landwirtschaft betrieben. Und die grönländische Regierung hat beschlossen, dass dort die Vorkommen erstmal nicht abgebaut werden dürfen. Also da ganz klar ein Plädoyer für den Umweltschutz, für die Landwirtschaft und gegen die Rohstofferschließung.
Das heißt, um mal konkret zu fragen, wenn jetzt Öl, Gas, Bergbauunternehmen, Frachtschiffunternehmen, Fischereiwirtschaft, wenn die jetzt alle, wie man immer wieder hört, so in Lauerstellung sind, muss sich da Grönland auf den großen Run aus dem Ausland einstellen? Stichwort Immobilienerwerb, Bauprojekte, Infrastruktur oder können die Grönländerinnen und Grönländer das auf absehbare Zeit abwehren?
Es sind Rohstoffe, die anderswo viel leichter zu erschließen sind. Das muss man einmal feststellen, denn Grönland ist, wie gesagt, befindet sich in der Arktis. Das ist ein Gebiet, in dem es sehr schwierig ist zu navigieren. Es gibt in Grönland bisher nicht die Infrastruktur, die den Abbau von den Ressourcen unterstützt. Das heißt, Häfen, Straßen, Unterkünfte, all das müsste gebaut werden. Und das ist dann eine finanzielle Frage, inwiefern es lukrativ ist für privatwirtschaftliche Akteure, diese Investitionen in Grönland voranzubringen oder eben anderswo einfacher zu erschließen.
Kann es irgendwann lukrativ werden, Herr Etzold?
Ja, kann es theoretisch, aber das wissen wir nicht. Das liegt in der Zukunft. Das wäre reine Spekulation, das wir schon zu sagen. Das hängt stark davon ab, wie sich der Klimawandel weiterentwickelt, wie sich das Eis entwickelt. Und also das hängt von vielen Faktoren ab, in denen wir, glaube ich, nur teilweise tatsächlich Einsicht haben. Im Moment ist es tatsächlich, wie Frau Wehrmann auch sagt, teilweise noch nicht lukrativ. Es ist sogar so, dass einige große Erdöl- oder Mineralölkonzerne, die bereits Probebohrungen vor der grönländischen Küste vorgenommen haben, schon vor einigen Jahren ihre Probebohrungslizenzen zurückgegeben haben, weil sie einfach gesagt haben, das ist so aufwendig, das ist mit so hohen Kosten auch für uns verbunden und dass sich das im Moment nicht lohnt. Und noch als Ergänzung zu dem, was bereits gesagt wurde, auch in diesem Punkt hat die grönländische Regierung einen Riegel vorgeschoben, hat die Bohrungen nach Erdöl und Gas vor einigen Jahren vor der Küste Grönlands verboten. Und Grönland ist eigenständig. Grönland kann, also ist nicht komplett eigenständig, aber in manchen Bereichen eigenständig, kann eigene Gesetze entwerfen und sie können praktisch vorgeben, sie können sagen, was sie machen wollen und daran haben sich dann andere zu halten letztendlich.
Sie hören SWR Kultur, hier ist das Forum und da reden wir über den Wettlauf um die Arktis und die Frage, welche Konflikte drohen möglicherweise bzw. gibt es bereits unter denjenigen Staaten, die dort Ansprüche stellen und das diskutieren. Tobias Ezoll, der arbeitet am norwegischen Institut für internationale Beziehungen in Oslo, er hat eben gerade gesprochen. Dr. Volker Rachold vom Deutschen Arktisbüro am Alfred-Wegener-Institut und die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Dorothea Wehrmann vom Deutschen Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit EIDOS in Bonn. Grönland ist ja nur ein Teil der riesigen Nordpolregion. Wir müssen ein bisschen Geografie machen. Die Arktis erstreckt sich über rund 20 Millionen Quadratkilometer, zur Hälfte Land und Ozean. Das ist ein riesiges Gebiet. 8 Staaten grenzen an die Arktis. Kanada, USA, Island, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark mit Grönland und Russland. Und alle erheben sie irgendwie Anspruch auf die Arktis. Bei Grönland, Herr Rachold, ist es ja klar, wem es gehört. Aber wem gehört der Rest der riesigen Arktis und wo ist das geregelt?
Ich glaube, der Begriff Anspruch erheben ist nicht richtig, weil das Arktis gehört natürlich diesen 8 Staaten. Ja, das sind natürlich, die haben ihre Hoheitsgebiete in der Arktis und daher können natürlich diese Länder selber entscheiden, was die da tun und lassen. Da liegt der zentrale arktische Ozean, das ist internationales Gewässer. Der ist durch UN-Regelungen natürlich auch geregelt, aber ein Großteil und vor allen Dingen der Teil der Arktis, der auch, sagen wir, wirtschaftlich interessant ist, der gehört jemandem. Mhm. Also was immer wieder erwähnt wird, ist dieses Interesse am Nordpol und am zentralen arktischen Ozean, wo mittlerweile 3 Länder Ansprüche erheben. Das sind Russland, Dänemark über Grönland und auch Kanada. Aber auch das ist rechtlich geregelt. Da gibt es eine Regelung im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, die ganz klar sagt, wenn ich mit geologischen Daten nachweisen kann, dass der Meeresboden außerhalb meines Hoheitsgebietes geologisch zu meinem Festlandgebiet gehört, dann kann ich Anspruch erheben. Und genau das tun die Anrainerstaaten. Die 3 Länder haben jetzt ihre Forderung dargelegt, haben mit wissenschaftlichen Daten versucht, das zu belegen. Und das überlappt sich natürlich. Das heißt, also alle 3 Länder beanspruchen den Nordpol. Und jetzt gibt es eine Kommission innerhalb der Vereinten Nationen, die das begutachten muss und die dann irgendwann entscheiden wird, ob diese Forderungen gerechtfertigt sind. Mhm. Wobei es dann aber passieren kann, dass alle 3 Forderungen gerechtfertigt sind, weil die geologischen Daten das belegen. Und da muss es irgendeine andere Regelung finden, wie die sich einigen.
Frau Wehrmann, können Sie mal versuchen zu beschreiben in 2-3 Sätzen einem Laien, also der sich nicht jeden Tag mit den arktischen Gewässern beschäftigt, wie verändert der Klimawandel die Arktis und vor allem wie schnell? Es heißt ja immer, vielleicht übertreiben da die Medien ja auch, das könnten Sie dann auch relativieren, es gibt das große Warten, nämlich darauf, dass im Klimawandel neue Seewege befahrbar werden. Das sind vor allem die beiden großen Routen durch das Polarmeer, die Nordwestpassage entlang von Kanada und der Nordostpassage entlang der russischen Nordküste. Wann wird das möglich sein?
Also die neuesten Prognosen, die aktuellsten, die ich kenne, und da mögen mich die anderen gerne korrigieren, sind US-amerikanische, die besagen, dass es in 10 Jahren das Sommermeereis nicht mehr vorhanden sein wird und diese Routen befahrbar werden. Das kann sein, ja. Das ist möglicherweise realistisch, ja.
Ja,
und das wäre natürlich erschreckend.
Ja, das wäre erschreckend. Warum?
Na, es wäre erschreckend, weil es die Realitäten vor Ort verändern würde mit Blick auf die Art und Weise, wie diese Flächen bislang genutzt wurden. Also sowohl für Mensch und Tier würde das eine Veränderung mit sich bringen. Es würden wahrscheinlich mehr Schiffe diese Straßen passieren, denn es würde eine Verkürzung für den Güterverkehr bedeuten, der sonst über den Suezkanal oder Panamakanal erfolgen würde. Und das wären natürlich Umweltrisiken, denn wenn es in der Arktisregion zu einer Ölkatastrophe kommt, hat das Auswirkungen, die nicht so leicht einzudämmen sind. Also das ist einfach sehr schwierig, da eine Sicherheitsstruktur aufzubauen, um dann einzugreifen und das sehr sensible Ökosystem, die Ökosysteme zu schützen.
Was natürlich Seewege andererseits um Tausende von Kilometern verkürzen würde. Wer würde denn von diesen Wegen am meisten profitieren, Herr Ezoll oder Herr Rachold, wie auch immer?
Ich möchte auch gerne ergänzen, also die Prognosen sagen tatsächlich, dass der arktische Ozean wahrscheinlich in vielleicht 20 Jahren, 2040, eisfrei sein könnte, wobei natürlich eisfrei dann bedeutet, dass das vielleicht ein paar Tage im Jahr sind, wo der arktische Ozean eisfrei wird. Also im Winter wird der arktische Ozean in absehbarer Zeit niemals eisfrei sein. Und wir reden über kurze Zeitfenster, wo es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass es tatsächlich mal gar kein Eis gibt. Die beiden Schifffahrtsrouten, der nördliche Seeweg und die Nordostpassage, die werden ja heute schon befahren. Ich glaube, was wirklich von Interesse ist und wo auch die Reedereien gucken, ist die Möglichkeit, durch den zentralen arktischen Ozean zu fahren und auf diese Schifffahrtsrouten gar nicht mehr angewiesen zu sein. Das Problem natürlich beim nördlichen Seeweg, der durch russische Hoheitsgewässer führt, ist, dass der aufgrund der Sanktionen gegen Russland eigentlich momentan überhaupt nicht genutzt wird. Mhm. Nur von Russland selber und von einigen obskuren chinesischen Schiffen, die da durchfahren. Keine westliche Reederei fährt zurzeit durch den nördlichen Seeweg und darf das auch gar nicht.
Aber ist das nicht interessant? Also wenn es wirklich so kommt, wie Frau Wehrmann vorhin gesagt hat, glauben Sie, Herr Etzold, dass dann Konflikte wirklich nicht aufscheinen werden? Also Herr Rachold hat es gerade gesagt, da fahren jetzt sogar chinesische Schiffe durchs Polarmeer. Und es gibt dieses Projekt der arktischen Seidenstraße. Sind da nicht Konflikte programmiert über kurz oder lang?
Naja, es kommt drauf an. Also wenn sich auch die chinesischen und chinesische Schiffe an die internationalen Regeln halten und die Grenzen respektieren, dann muss es nicht unbedingt zu Konflikten kommen. Und im Moment, China und Russland arbeiten jetzt etwas stärker zusammen. Russland braucht im Moment, weil die westlichen Länder jetzt als Partner, Kooperationspartner auch für Rohstoffprojekte in Russland wegfallen, braucht jetzt verstärkt chinesische Unterstützung, verstärkte chinesische Technologie. Und von daher ist das von russischer Seite zumindest durchaus legitim oder erlaubt, wenn jetzt auch chinesische Schiffe dort unterwegs sind. Wie sich das dann in ein paar Jahren gestalten wird, wenn der Schiffsverkehr dann tatsächlich aufgrund von wirklich eisfreien Sommern zunimmt, aber im Moment, wie bereits auch angesprochen wurde, ist er tatsächlich noch relativ gering. Und das müssen wir dann sehen. Es kann in gewisser Weise schon sein, dass Russland dann vielleicht manche Regeln versucht mit Gewalt durchzudrücken, aber selbst das ist unklar. Nochmal einen ganz, ganz kurzen Punkt von meiner Seite zu den Ansprüchen. Die einzelnen Länder, wie auch bereits angesprochen wurden, haben ja bereits viele Möglichkeiten in der Arktis. Sie haben große Landgebiete, sie haben Seegebiete, die 200-Meilen-Zone, die freie Wirtschaftszone vor ihren Küsten können sie praktisch mehr oder weniger uneingeschränkt nutzen. Und selbst das geschieht ja noch nicht in dem Maße, wie manche das vielleicht gerne wollten, einfach aufgrund der natürlichen Bedingungen, einfach weil es immer noch sehr, sehr schwierig und aufwendig ist, dort zu wirtschaften und zum Beispiel Rohstoffe zu bergen. Und von daher kann ich mir im Moment, solange diese Möglichkeiten dort vor Ort noch nicht wirklich ausgenutzt sind oder auch noch nicht ausgenutzt werden, kann ich mir noch nicht vorstellen, dass sie weit hinaus reichen wollen und zum Beispiel Rohstoffe um den Nordpol herum bergen möchten.
Herr Rachold, warum hat Russland in den vergangenen Jahren sein Militär massiv ausgebaut, die Nordflotte unter anderem? Warum hat Präsident Putin in seiner neuen Arktis-Strategie wörtlich aufgenommen, die Arktis sei für Russland, Zitat, identitätsstiftend? Was heißt das? Was folgt für ihn daraus?
Ja, ich wollte gerne noch eine Sache sagen zum nördlichen Seeweg, weil der auch natürlich Russland betrifft. Der nördliche Seeweg ist für Russland seit Jahrzehnten eigentlich schon eine ganz hohe Priorität, weil Russland damit Geld verdient. Ja, man muss, wenn man mit Schiffen durch den nördlichen Seeweg fährt, einen russischen Eisbrecher als Begleitung haben und dafür lässt natürlich sich Russland bezahlen. Und jetzt durch die Sanktionen ist das natürlich nicht mehr möglich. Und selbst die chinesische Reederei COSCO, die staatliche Reederei, hat tatsächlich ihre Schifffahrt durch den nördlichen Seeweg eingestellt. Und das ist eine kleine, obskure Reederei aus China, die den Seeweg zurzeit noch nutzt. Mhm. Das heißt, da ist also auch sehr viel Geopolitik natürlich dabei. Für Russland ist die Arktis natürlich die Schatzkammer. Ja, also alle Ressourcen, die in Russland Geld einbringen, Öl und Gas, die kommen aus der Arktis letztendlich. Das heißt, das Gas, was wir hier in Deutschland bekommen haben, das kam aus der Arktis. Und von daher ist schon traditionell die Arktis für Russland eine ganz wichtige Region. Ich denke, die Militarisierung hat natürlich auch damit zu tun, dass auch Russland merkt, dass die Arktis zugänglicher wird. Ja, dass die Küsten, die vorher durch dichtes Eis geschützt wurden, natürlich freier zugänglich werden. Und deswegen auch dieses verstärkte militärische Interesse in der Arktis. Aber das geht ganz weit zurück, dass für Russland die Arktisregion, wenn man sich die Karte anguckt, sieht man auch, dass ein Großteil Russlands ist ja in der Arktis, dass für Russland die Arktisregion eine ganz zentrale Bedeutung hat. Viel zentraler als zum Beispiel für die USA, die nur durch Alaska einen kleinen Teil von der Arktis haben.
Ja, und wie reagiert der Rest der Welt auf dieses Aufrüsten? Wie begegnen USA, Kanada, Europa, die NATO? Mal eine Zahl, die mir begegnet ist. Und Herr Rachold, Sie haben es ja vorhin angesprochen. Russland hat die weltweit größte Flotte an schweren Eisbrechern. Ich glaube 40 Schiffe insgesamt, die USA. Genau eins. Wie weit ist Russland dem Westen da militärisch voraus?
Na, das hat ja immer, das hat ja damit zu tun, dass die russische Küste, die Arktisküste, sehr viel länger ist als zum Beispiel die amerikanische. Und die Russen in erster Linie ihre Eisbrecher brauchen, um eben die Schifffahrtsrouten offen zu halten und Schiffe zu begleiten. Also das kann, aber muss nicht unbedingt als Zeichen militärischer Stärke gewertet werden. Es ist völlig richtig, dass Russland aufgerüstet hat in den letzten Jahren, aber in erster Linie tatsächlich zur Abschreckung und auch zum Schutz der eigenen Interessen und des eigenen Territoriums und, wie Herr Rachold auch sagte, eben zum Schutz der Schifffahrtswege. Und die anderen Länder haben nachgezogen. Ich denke, dass die meisten Länder im Moment auch keinen wirklichen Konflikt und keinen Kriegsfall und auch keinen Angriff von russischer Seite erwarten. Aber trotzdem möchte man für den Extremfall vorbereitet sein. Und das sieht man auch hier in Skandinavien, in Norwegen zum Beispiel, noch verstärkt durch die Ereignisse seit Februar 22, wo einfach gewisse Spannungen zu spüren sind, die eben auch irgendwie in die Region hier reinreichen, möchte man eben gerüstet sein und sich dementsprechend eben auf den Fall vorbereiten.
Dazu vielleicht noch ein Punkt. Also ich denke, was natürlich viel diskutiert wurde, war der NATO-Beitritt von Finnland und von Schweden.
Genau, den hätte ich jetzt gerade angesprechen wollen.
Hat natürlich mit der Arktis erstmal nichts zu tun. Der ist eine Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Das ist natürlich dadurch jetzt, wenn man sich die Karte anguckt, 7 Anrainerstaaten des Arktischen Rates NATO-Mitglied sind und dem gegenüber Russland steht, ist natürlich ein Effekt davon. Und die NATO hat ja auch schon gesagt, man muss in der Arktis sich verstärken, da werden mehr Übungen abgehalten und das Bewusstsein, dass man sich da wirklich aufstellen muss und bereit sein muss, ohne dass man da Angriff erwarten würde, ist, glaube ich, schon in der NATO auch mittlerweile da.
Frau Wehrmann.
Genau, ich würde da gerne ergänzen und zustimmen zu meinen beiden Vorrednern. Also zum einen, man sieht häufig gemeinsame Übungen und die USA reagieren auch mit der Einrichtung von mehr Stützpunkten. Es wurde allerdings auch im Oktober letzten Jahres die Northlink-Initiative gelauncht von 13 NATO-Staaten. Und da geht es vor allem darum, also ein Satellitennetzwerk zu etablieren, das zur Überwachung von Unterwasserkabeln wie Daten- und Stromkabeln genutzt werden soll. Also es gibt da schon eine Verbesserung der militärischen Präsenz und Infrastruktur in den Arktisregionen. Aber so wie eben auch Herr Etzold das eben erwähnt und auch Herr Rachold, ist da auch zu berücksichtigen, dass Russland einfach als größter Anrainerstaat natürlich, und da beziehe ich mich jetzt wieder auf das Eingangsstatement von Ihnen, Herr Papsch, einfach eine andere Eisbrecherquote schon hat, weil es einfach mehr schützenswerte Küstengebiete gibt, die dafür eingesetzt werden müssen.
Glauben Sie eigentlich, dass im Zuge dieser zunehmenden Militarisierung Bereiche wie Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter in den nächsten Jahren komplett auf der Strecke bleiben könnten?
Komplett auf der Strecke bleiben würde ich nicht so sehen, aber ja, also wir beobachten, das sagte ich ja eingangs auch, diese sehr starke Geopolitisierung, und wenn Mittel in militärische Infrastruktur eingesetzt werden, müssen diese Mittel irgendwo herkommen. Und das ist sehr wahrscheinlich und sehr naheliegend, dass andere Themen dann weniger Beachtung bekommen. Und das ist sicherlich etwas, das wir schon auch, damit beziehe ich mich jetzt explizit auf die europäische Arktisregion, feststellen können, dass einfach in dem öffentlichen Diskurs, aber auch in politischen Prozessen ein stärkeres Augenmerk auf die Sicherheitsstruktur gelenkt wird und da nicht unbedingt der Klimawandel die Aufmerksamkeit mehr erhält, wie er das davor, in den Jahren zuvor erhalten hat. Mhm. Aber Herr Rachold hat da möglicherweise auch nochmal andere Einblicke, als ich das habe, wenn es um die Diskussion im Rahmen des Arktischen Rates
geht. Ja, lassen Sie uns über den Arktischen Rat gerade noch sprechen. Also russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine, Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO. Diplomatie wäre wichtiger denn je, aber da sind viele Gespräche jetzt natürlich buchstäblich auf Eis gelegt. Andererseits werden im Arktischen Rat Sicherheitsfragen gar nicht diskutiert. Aber die Frage ist ja, wie kommt man aus dem Dilemma jetzt raus? Arktispolitik ohne Russland ist ja eigentlich nicht denkbar, oder? Langfristig, Herr Rachold.
Ja, ich wollte noch was sagen zu dem Thema Umweltschutz, Klimaschutz und Sicherheitspolitik. Also ich denke auch ein Zeichen dafür, dass dieses Thema Sicherheitspolitik auch in Ländern wie Deutschland natürlich viel höher auf der Agenda ist, als das vorher war, sind die deutschen Arktis-Leitlinien, die im letzten Jahr veröffentlicht wurden von der Bundesregierung. Das ist schon als Reaktion zu sehen auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Und im Gegensatz zu 2019, zu der ersten Version, in denen wirklich Klima- und Umweltschutz ganz zentrales Thema waren und Sicherheitspolitik nur am Rande diskutiert wurde, ist der Schwerpunkt der deutschen Arktis-Leitlinien, die jetzt 2024 rauskam, tatsächlich auf Sicherheitspolitik. Mhm. Wobei natürlich Umwelt und Klima immer noch ein zentrales Thema ist, aber ganz vorne an steht tatsächlich Sicherheitspolitik. Das ist natürlich schon ein Thema. Und der andere Aspekt dabei ist natürlich auch noch, dass wir jetzt Regierungen haben, die einfach den Klimawandel und Klimaänderungen durch den Menschen leugnen oder ignorieren. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn ein Land wie die USA sich aus solchem Thema komplett ausklingt.
Okay, wenn wir schon über die deutsche Rolle sprechen, wir können ja gleich noch über den Arktischen Rat sprechen, aber über die deutsche Rolle, Herr Rachold, wenn Sie von Arktis-Richtlinien der deutschen Bundesregierung sprechen, was heißt das denn konkret, wenn jetzt das Thema Sicherheitspolitik da wichtiger wird?
Ja, die deutschen Arktis-Leitlinien heißen sie, sind natürlich Leitlinien sagen ja schon, die geben die Richtung vor, wie sich Deutschland in der Arktis positioniert, was für Deutschland die Prioritäten sind. Mhm. Und da ist natürlich Deutschland als Nicht-Anrainerstaat natürlich vor allen Dingen wissenschaftlich sehr engagiert und natürlich auch im Bereich Umwelt- und Klimaschutz sehr engagiert. Und das waren auch immer die zentralen Themen der Leitlinien. Und jetzt hat man natürlich schon gemerkt, dass dieses Thema Sicherheit und durch den russischen Angriff auf die Ukraine auch die Arktis betrifft und auch für Deutschland als NATO-Mitglied relevant wird. Und das ist in diesen neuen Leitlinien, die jetzt vor ein paar Monaten rauskamen, auch ganz stark verankert und als zentrales Thema reingebaut.
Die deutsche Rolle wird durchaus geschätzt. Das sieht man hier in Skandinavien, in Norwegen und in anderen Ländern. Deutschland ist durchaus willkommen. Gerade wie Volker Arholt sagte, Deutschland ist immer ein wichtiger Partner im wissenschaftlichen Bereich gewesen. Aber auch politisch ist die deutsche Rolle gewachsen in den letzten Jahren. Man ist anerkannt hier und man möchte, dass sich Deutschland auch stärker engagiert, der sich jetzt nicht vielleicht in innenpolitische Angelegenheiten natürlich einmischt, aber durchaus seinen Beitrag eben leistet und gerade auch im sicherheitspolitischen Bereich. Also gerade zwischen Norwegen und Deutschland sind in den letzten Jahren die Sicherheitskooperationen im Bereich U-Boot-Beschaffung, Rüstungsbeschaffung und so weiter stark gewachsen, gemeinsame Überwachungen in der Ostsee, aber auch im Nordatlantik. Also hier wird die deutsche Rolle auch durchaus gefordert von den skandinavischen Partnern, bei denen es auch eine starke Verschiebung eben zur Sicherheitspolitik gegeben hat. Früher wurde Sicherheitspolitik, ich will jetzt nicht sagen, vernachlässigt, aber war eins von vielen Themen. Da ging es, wie gesagt, vor allem auch um Ressourcengewinnung, um die Entwicklung der Infrastruktur im hohen Norden Norwegens, im hohen Norden Schwedens und Finnlands. Und jetzt ist die Sicherheitspolitik natürlich ein Schwerpunktthema und das kann zumindest im Moment natürlich zu einem Zurückweichen der Umwelt- und klimapolitischen Fragen weichen. Es ist ein gewisses Risiko da, dass das passiert. Und gerade aus dem Grund ist es sehr wichtig, dass man eben die Gesprächskanäle und die Kooperationsforen wie den Arktischen Rat, wo es ja vor allem um diese Themen geht. Und wie Sie völlig richtig sagten, Herr Papst, der Arktische Rat beschäftigt sich nicht mit sicherheitspolitischen Fragen, sondern eben mit umweltpolitischen Fragen, mit Infrastruktur, mit den Menschen vor Ort. Und von daher denke ich, ist es, wie bereits angesprochen, wichtige Entscheidung der Norweger gewesen, den Arktischen Rat aufrechtzuerhalten, zumindest auf dieser funktionalen und technischen Ebene und zumindest in den Arbeitsgruppen eben ein Minimummaß an Kooperation aufrechtzuerhalten, um eben auch sich mit diesen Fragen, die so wichtig sind für die Region, zu beschäftigen und da auch was voranzubringen.
Ich stimme hier zu. Deutschland ist ein sehr sichtbarer Akteur, ein Nicht-Anrainer, wie eben Herr Rachold auch schon sagte, und ein Beobachterstaat im Arktischen Rat. Das heißt, es nehmen WissenschaftlerInnen an den Arbeitsgruppen teil und können da eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse einbringen. Das AWI hat die Mosaik-Expedition im Arktischen Ozean natürlich auch sehr prominent gemacht. Also die Prominenz ist auf Deutschland oder Deutschland ist in den Fokus dadurch auch stärker geraten. Die wissenschaftliche Kooperation. Wichtig erscheint mir aber auch, dass Deutschland es geschafft hat, zum Beispiel auch so Foren wie das Arctic Circle Berlin Forum im letzten Jahr auszurichten. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, um unterschiedlichste Stakeholder aus den Arktis-Regionen, aber auch außerhalb der Arktis-Regionen zu einer Diskussion zusammenzubringen. Und das ist schon etwas, was auch wichtig ist in dieser Zeit, in der, wie eben auch richtig gesagt wurde, zwar Sicherheitspolitik im Arktischen Rat nicht verhandelt wird, aber sicherheitspolitische Entwicklungen schon die Arbeit des Arktischen Rates beeinflussen. Und dann sind solche Foren wie das Arctic Circle Forum, das sonst jährlich in Reykjavik stattfindet oder eben jährlich dann eben auch nochmal als Städteforum in verschiedenen Staaten außerhalb der Arktisregion, wichtige Formate, um Kommunikation und Kooperation fortzusetzen.
Wir sind fast am Ende dieser Sendung. Es bleibt noch Zeit, nur noch für eine kurze Schlussrunde. Vielleicht 2 Minuten haben wir noch. Und da möchte ich doch zum Schluss das Stichwort Diplomatie nochmal in den Raum werfen. Wir haben es ja vorhin kurz angesprochen. Aufgrund der Situation, die wir gerade weltweit haben, auch die Arktispolitik kann ohne Russland eigentlich nicht finanzieren, aber mit Russland wird eben derzeit nicht gesprochen. Herr Rachold, was kann denn jetzt passieren, damit die Gefahr, von der Sie in Ihrem Dossier gesprochen haben, einer ungewollten Eskalation aufgrund fehlender Kommunikation, dass es dazu nicht kommt?
Also ich meine, der Arktische Rat ist ja immer wieder als Musterbeispiel eigentlich für Kooperation und Dialog in der Arktis, nicht nur in der Arktis gezeigt worden, auch deswegen, weil er halt die indigene Bevölkerung vollständig mit einbindet und ihr Mitspracherecht haben. Das ist eine ziemlich einmalige Struktur. Und der Arktische Rat hat auch 2014 die Invasion der Krim damals eigentlich unbeschadet überstanden. Und erst 2022 durch den Angriff auf die Ukraine hat es auch dann tatsächlich den Arktischen Rat getroffen. Aber dieses Forum für Diplomatie ist natürlich wichtig und da ist, glaube ich, auch die Wissenschaft als gefragt, weil natürlich wissenschaftliche Zusammenarbeit auch sehr viel dazu beitragen kann, diplomatische Beziehungen zu verbessern. Das Problem, was wir natürlich jetzt momentan haben, ist, dass die wissenschaftliche Zusammenarbeit genauso eingestellt ist und dass wir diese Kanäle nicht mehr so in der Art und Weise haben, wie wir sie vorher hatten. Aber ich meine, es ist ein Zeichen für mich jedenfalls, dass alle 8 Anrainerstaaten ganz klar gesagt haben, sie wollen den Arktischen Rat auf jeden Fall am Leben erhalten. Also auch damals hätte ja, nachdem die anderen 7 Staaten gesagt haben, sie wollen mit Russland nicht mehr arbeiten, hätte ja Russland sagen können, wir verlassen den Arktischen Rat und geben das auf. Ja, und bauen stattdessen was anderes mit China und mit Indien oder unseren freundlichen Partnern auf. Es ist nicht passiert. Auch Russland sieht die Bedeutung des Arktischen Rates und das sehe ich eigentlich als sehr positives Zeichen, dass alle Anrainerstaaten diesen Rat weiterführen und nicht begraben wollen.
Und China, Herr Etzold, wird in den kommenden Jahren, Jahrzehnten eine zunehmend wichtigere Rolle spielen in der Arktis?
Kann man nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber ist zu vermuten. Ich denke vor allem, wie bereits vorhin angesprochen, Russland und China mehr und stärker zusammenarbeiten. Russland hat China lange auch eher als Rivalen gesehen. Jetzt ist man in gewisser Weise auf China oder auf Kooperation, weil die westlichen Kooperationspartner eben größtenteils weggefallen sind, angewiesen. Deckt ein bisschen darauf an, welche Rolle die Russen den Chinesen zustehen und wie weit die Chinesen diese dann für sich nutzen. Aber ich denke auch aus westlicher Seite, man sollte keine Angst vor China haben müssen, denn China kann auch durchaus ein konstruktiver Kooperationspartner sein, der eben auch durchaus wichtige Investitionen zu tätigen bereit ist. Und solange sich China an die Regeln hält, an die internationalen Regeln hält und in dem Spiel mitspielt, kann das durchaus auch konstruktiv sein.
Frau Wehrmann, Sie haben das Schlusswort. Keine Angst vor China, keine Angst vor Eskalation, vor einem möglichen Kalten Krieg, einem heißen, ganz zu schweigen. Was meinen Sie?
Also ich finde es eigentlich sehr positiv, dass wir gerade so viel Aufmerksamkeit auf die Arktisregion legen, weil sie eben auch innerarktische Perspektiven stärken. Also fern von dem ganzen zwischenstaatlichen Szenarien, über die wir jetzt schon gesprochen haben, oder Kooperationsveränderungen, ist es ja im Fall von Grönland sichtbar, aber auch im Fall von anderen Akteuren. In Norwegen habe ich in Brüssel im Dezember die norwegische Außenministerin ähnlich sprechen hören, dass nämlich stärker gefordert wird, das Narrativ, was wir auch aus der Ukraine kennen, nothing about us without us. Also es geht darum, dass die Veränderungen, die wir in den Arktisregionen sehen, nicht mehr nur jenseits der Regionen, in denen die Menschen tatsächlich leben, also in den Hauptstädten, die meistens südlich der Arktisregion sich befinden, entschieden werden, sondern dass es eine Einbeziehung gefordert wird von den Menschen, die tatsächlich in den Arktisregionen leben und deren Lebensrealitäten sich verändern. Und da ist eigentlich ein Augenmerk auf innerstaatliche, ich will es nicht Konflikte nennen, aber unterschiedliche Auffassungen und Prioritäten etwas, was wichtiger wird für die Regierungen der 8 Anrainerstaaten.
Wettlauf um die Arktis, droht ein kalter Krieg im Eis? Das war das Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur. Es haben diskutiert Volker Rachold, Leiter des Deutschen Arktisbüros am Alfred-Wegener-Institut. Mit dabei auch Dorothea Wehrmann, Sozialwissenschaftlerin und Politikwissenschaftlerin am Deutschen Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit, kurz EIDOS in Bonn und der Politikwissenschaftler Tobias Erzold vom Norwegischen Institut für internationale Beziehungen in Oslo. Herzlichen Dank an Sie drei fürs Diskutieren, fürs Argumente austauschen und Ihnen allen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, dem SWR-Forum. Mein Name ist Gregor Papsch.